Da haben wir heute einen Text aus der Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Und da steigen wir in die erste Gemeinde ein. Also wir denken an das Morgen und schauen zurück in den Beginn der Gemeindezeit. Apostelgeschichte 4, 32 bis 37. Und die Menge der Gläubigen war aber ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Hier haben wir ein wunderbares Gemeindekonzept, Glaubenskonzept, Zukunftskonzept. Alle Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Steht das so? Steht das so wortwörtlich? Sie waren ein Herz und eine Seele. Einmütigkeit unter einem Dach. So viele Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten waren zusammen. Verschiedene Denkansätze waren da. Und trotzdem heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Man könnte jetzt meinen, der Verkauf von Gütern, von Besitz, der ermöglicht so eine tolle Gemeinschaft. Also alles, was wir haben, verkaufen. Und dann ist die Konsequenz, wir haben das Gefühl von ein Herz und eine Seele. Also nur wer alles los wird, was er besitzt, der wird glücklich im Leben. So könnte man tatsächlich meinen, könnte die erste Gemeinde die Botschaft irgendwie vermitteln wollen. Aber da kommt ja noch was dazu. Die Kernaussage ist ja ein bisschen später dran. Da heißt es nämlich, dass die Apostel und die Apostel der Gemeinde, dass sie ein Zeugnis haben. Mit großer Kraft bezeugen sie die Auferstehung von Jesus. Also das ist sozusagen Gesprächsthema, das ist die Dynamik, das ist das, was zusammenbringt, zusammenhält, das macht sozusagen die Gemeinschaft aus. Also warum ein Herz und eine Seele? Weil sie mit großer Kraft die Auferstehung von Jesus bezeugen. Und weil eine große Gnade bei ihnen war. Also wir haben ein doppelt gemoppeltes Kernprofil, ja. Sie haben ein starkes Zeugnis. Und sie leben und erleben eine ganz große Gnade. Und das beides führt dazu, dass sie sich vorkommen wie alles ist ein Herz und eine Seele. Also das Zeugnis von Jesu Auferstehung ist die Grundmusik der Gemeinde. Das trieb sie zusammen, das hielt sie zusammen, das war sozusagen der Gemeinschaftsfaktor. Das war der Grund, warum dass sie da waren. Warum sie anderes an zweite Stelle setzten. Und da merken wir schon eine große Diskrepanz zu heute, wo wir unfassbar beschäftigt sind mit unserem Leben. Wir werden sozusagen durch vieles einfach gelebt. Und da gibt es tatsächlich eine Verschiebung zu dem, was diese erste Gemeinde an Dynamik hatte, weil sie eben alles an zweite Stelle legten und sagten, wir haben etwas erlebt mit Christus, mit Jesus. Wir sind Zeugen von dieser Auferstehung. Wir glauben, dass der der gekommen ist von Gott, gestorben ist, auferstanden ist, dass seine bleibende Kraft bei uns ist. Und wir können es nicht lassen, darüber zu sprechen. Als Gemeinde untereinander Ermutigung weitergeben, aber auch in unserem Alltag, in unserem gesellschaftlichen Mitmenschensein, ist das für uns eine ganz, ganz starke, das ist unser Thema. Gestern Abend, da habe ich noch ein bisschen am Fernsehen gezappt, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben, und da war auf Bibel TV der Film Real Life von diesem Philipp Mickenberger, oder wie der heißt, und der nach seiner Krebsdiagnose plötzlich angefangen hat, mehr in der Bibel zu lesen. Ich habe nicht den ganzen Film gesehen, aber das, was ich gesehen habe, dieser Ausschnitt war, er hat die Krebsdiagnose das dritte Mal irgendwie und dann fängt er an, mehr in der Bibel zu lesen. Und das nimmt von ihm so ein Besitz, dass er eine Freiheit hat, über den Glauben zu sprechen, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Und er hat einen Bruder oder Zwillingsbruder oder irgendwas so, ne? Also dieser Bruder, mit dem er ganz dicht war, mit dem er alles geteilt hat, sie waren sozusagen zwei Seiten einer Medaille, sie waren ganz eng, es gab nichts, was sie irgendwie trennen konnte. Und dieser Bruder sagt, ich habe gesehen, der Junge liest die Bibel, er hat die Bibel an seinem Bett liegen und zum ersten Mal gab es etwas, was zwischen uns stand. Dieser kranke Bruder hat plötzlich eine neue Dynamik, eine neue Kraft, weil Christus so wichtig wurde. Und der Bruder oder Zwillingsbruder, was der Bruder da halt war, der sagt, ich verliere ihn gerade. Da gibt's ein Thema, das hat von ihm, das nimmt in seinem Leben so viel Raum, so kenne ich ihn nicht. Und ich kann diesen Weg nicht so mitgehen, so hat er das gesagt in diesem Film. Ich kann das nicht mitgehen, ich kann da jetzt nicht so glauben. Bei dem Drama, was da gerade passiert in seinem Leben. Na? Also Gemeinde hat eine Kraft, weil sie dieses eine Thema hat, Jesus ist auferstanden. Das treibt mich, das ermutigt mich, das sättigt mich, das fundiert mich, das ankert mich. Das ist meine Lebensperspektive. Und dieser kranke Bruder hat ja dann auch, in dem Film sagt er immer wieder, was da für eine Hoffnung herkommt, obwohl man weiß, das Leben geht zu Ende. Und dann ist trotzdem so eine Hoffnung da, weil das Wort Gottes da ist. Und da ist so ein Friede da und es gibt so eine Freiheit ins Leben. Und viele Christen, die genau die gleiche Bibel am Bett liegen haben, die stehen da und sagen, ja, irgendwie kommt es bei mir nicht an. Weil sie mit so vielem anderem noch beschäftigt sind. Und dieser kranke Junge, der hat eben an nichts mehr anderes zu denken, als nur noch daran, wer ist dieser Jesus? Was macht er mit meinem Leben? Was hat er mit mir noch vor? Wie will er mich noch segnen? Wie will er mich gebrauchen? Und er geht mutig mit diesem Jesus voran. Und er merkt, da geschehen Wunder. Obwohl er selber dem Tod geweiht ist, geschehen Wunder durch ihn. Gemeinde, Urgemeinde, geprägt von dieser Auferstehungskraft und von diesem Miteinandergefühl der Gnade. Und das war so stark, dass sie alles andere haben liegen lassen. Sie haben verkauft, sie haben gemerkt, da gibt es eine Not bei Bruder oder Schwester X. Also verkaufen wir irgendwas, damit wir genug haben für die Gemeinschaft. Dieses ein Herz und eine Seele in der Gemeinde wird ja dann noch ein bisschen genauer formuliert. Das wird nicht ganz so vage gelassen. Im Vers 34, 35 heißt es dann, keiner unter ihnen hatte Mangel und jeder erhielt das, was nötig war. Also das ist jetzt schon nicht mehr ganz so blumig, ja. Keiner hat Mangel und jeder hatte, was er braucht. Also nicht das Individuelle, ich hätte gern. Ja, auf meiner Einkaufsliste muss noch das stehen, weil das mag ich besonders. Sondern das Miteinander im Kollektiv war enorm wichtig. Hat jeder seine Mahlzeit? Hat jeder sein Dach über dem Kopf? Hat jeder das, was er braucht? Hat jeder alles, was nötig ist? Und da merkt man, die ganze Gruppe der Gemeinde, die ging auf Bescheidenheit. Es war nicht dieses, sich selbst nochmal etwas zur Seite zu nehmen oder sich selbst nochmal etwas Besonderes zu gönnen, sondern nur nach dem Wir zu schauen. Geht es den anderen gut? hat jeder, was er braucht. Ist jeder versorgt. Wird nach dem geschaut. Man könnte meinen, als wäre die erste Gemeinde so ein bisschen, wie soll man es nennen? So eine Kommune geworden, ja? So ein bisschen kommunistisch angehaucht, dass wir gewinnt, ja? Man muss wissen, dass damals, als die Gemeinde sich fand, die Gesellschaft komplett hierarchisch strukturiert war. Das Wir spielte keine Rolle. Besitzverhältnisse waren auf einige wenige verteilt und viele hatten nichts. Dass jemand seinen Besitz verkauft, damit andere, die vielleicht ärmer dran waren, was davon hätten, war undenkbar in der Gesellschaft damals. Und generell Geld irgendwo hinzutragen, das war völlig unwirtschaftlich zu jener Zeit. Es gab diese kleine reiche Oberschicht, auf die sich alles konzentrierte. Und da lebt jetzt die Gemeinde ein komplettes Kontraprogramm. Gesellschaft funktioniert nach diesem Profil, Hierarchie, ungleiche Verteilung, Interessen behalten. Und Gemeinde fängt an, dir fehlt was, ich verkaufe, damit du kriegst. Ich kümmere mich um dich. Freiwillig. Ohne Zwang. Es wird nicht enteignet, wie es in der politischen Richtung wäre, sondern es ist eine freiwillige, aus Nächstenliebe bedachte Geste. Die Motivation, eben wie gerade gesagt, Jesus ist auferstanden. Er versorgt mich, er kümmert sich um mich. Er ist da. Da geht es nicht um irgendeine Ideologie. Also wir merken, die Gemeinde hat den anderen im Blick, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Ein konträres Bild zur eigentlichen Gesellschaft. Wie würde das bei uns heute aussehen? In unserer Gesellschaft, wie sollte die Gemeinde da, was für ein Profil könnte sie haben, um dieser Welt ein Gegenbild zu geben? In unserem Text, da wird eine Person genannt, Josef. Und Josef wird dargestellt als ein Beispiel, wie diese erste Gemeinde funktioniert mit ihrem Zukunftsprofil. Und dieser Josef, der ist ein Levit und der tut etwas, was die anderen in der Gemeinde auch tun. Er legt alles den Aposteln zu Füßen. Ich weiß nicht, wie bei Ihnen dieser Satz ankommt. Alles den Aposteln zu Füßen legen, also alles, was man verkauft, den Anführern der Gruppe geben, anvertrauen. Wer das liest, könnte denken, jetzt sind wir in einer Sekte gelandet, irgendein Guru, der alles an sich reißt und die Menschen von sich abhängig macht, sie vielleicht um ihre Existenz bringen will. Aber dieser Ausdruck, es jemandem zu Füßen legen, ist ein uralter Rechtsbrauch. Und derjenige, dem es zu Füßen gelegt wird, oder die Person, die seinen Fuß auf einer Sache oder einer Person hat, die ist eben eigentums- und verfügungsrechtlich in Besitz. Wir haben das in der Bibel immer wieder. Immer wieder kommt dieser Ausdruck zum Vorschein. Psalm 8 haben wir zum Beispiel. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk und alles hast du unter seine Füße getan. Da hat jemand die Macht bekommen über das Leben dieser Person. Du hast alles unter seine Füße getan. Oder viel praktischer, Maria, die Schwester von Martha und von Lazarus, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinem Reden zu. Sie hat sich unter seine Macht gestellt. sich ihm zu Füßen gesetzt. Oder auch sehr romantisch, die Ruth, wer erinnert sich, beim Boas, wie der in der Scheune schläft und sie kommt dann nachts an und sie legt sich zu seinen Füßen, damit er sie zudeckt und damit die Machtverhältnisse geklärt werden, dass sie zu seinem Besitz gehört. Hat die Schwiegermutter gut eingefädelt, da sie dahin zu schicken. Oder auch die Frau, die zu Jesus kommt, während er am Tisch sitzt. Sie tritt von hinten an seine Füße, weint, fängt an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit ihren Haaren sie zu trocknen. Und sie küsst seine Füße und salbt sie mit Öl. Und da sagt Jesus, ihr sind viele Sünden vergeben. Sie hat sich völlig unter die Herrschaft Jesu gestellt. Unter die Füße legen, zu Füßen legen heißt, ich gebe ab. Ich gebe hin. Ich stelle mich in den Dienst. Und jetzt müssten wir noch eine Bibelstelle dranhängen, wo Jesus das Geschirr hochnimmt und die Schüssel und zu seinen Jüngern geht und ihre Füße wäscht. Und sagt, ich bin euer Diener. Gott bei uns, sich hingebend bis ins Letzte. Und wie gut kann man den Petrus verstehen, dass der sich da wehrt. Ich werfe mich doch unter deine Füße. Was wirst du denn jetzt meine Füße waschen wollen? Und wenn hier zweimal in unserem Text steht und sie legen alles den Aposteln zu Füßen, dann heißt es, sie vertrauen sich völlig der Führung dieser Männer an. Dass diese Männer sich um das Wohl der Gemeindeglieder kümmern. Dass es eine soziale Absicherung in der Gemeinde damals gab. Dass es eine Versorgung gab. Dass geistliches Leben für sie genährt wird in dieser Gruppierung. Wir könnten das weitermachen. Und in den Briefen wird es ja immer und immer wieder betont. Bis hin zur Kindererziehung, bis in alles hinein, ist diese Fürsorge für die Gemeinde einfach gewünscht. Sich anzuvertrauen. Gemeinde ist ein Ort des Anvertrauens. Nicht nur des sozialen Miteinander, sondern auch des geistlichen Miteinanders. Und Josef wird hier genau das Beispiel, weil er ist derjenige, der auch alles, was er hat, was er verkauft, den Aposteln zu Füßen legt. Und Josef wird ja als Person ein bisschen vorgestellt. Und dann wird uns klar, Josef war ja ein Levit. Und Leviten haben gar keinen Besitz. Aber dann wird uns nochmal näher erklärt, er kam ja aus Zypern. Aha, er war also ein Diaspora-Jude, also einer, der aus dem hellenistischen Raum kam, wie der Paulus. Also einer, der eigentlich griechisch erzogen wurde und aber als Jude gelebt hat. Und dieser Josef muss über seine Geschichte an einen Acker gekommen sein, den er verkauft. Aber laut Gesetz gehört Josef zu denen, die eigentlich versorgt werden sollten von der Gemeinschaft. Und er tritt jetzt hier in Erscheinung und sagt, ich verkaufe, was ich habe. Er dreht das Prinzip um und er wird zum Geber in die Gemeinschaft hinein. Die Gemeinde ist der Raum, wo jeder gibt, wie er kann. Josef macht sich da zum Vorbild. Er macht sich zum Vorbild, was es heißt, einfach zu geben, obwohl das Gesetz sagt, du hast verdient, dass du selber kriegst. Josef macht sich zum Vorbild für Mut. Josef wird in so vielen, Barnabas heißt er dann auch, ne? Beiname Barnabas, er wird in so vielen Momenten im Neuen Testament genannt als derjenige, der zu einer wichtigen Säule in der Gemeinde in Jerusalem wird. Er hat den Spieß umgedreht. Er hat nicht gesagt, ich verdiene, ihr müsst mir geben, ich bin der und der, mir steht das und das zu. Sondern er hat nach dem gelebt, was eben durch den Glauben an Jesus und die Gnade in Jesus entsteht. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Wir sind alle in Christus vereint. Und so entsteht eine neue Art der Fürsorge füreinander. Ein Achthaben aufeinander. Das ist Auftrag der Gemeinde. Und alles das mit dem einen einzigen Kern. Ich möchte von der Auferstehung Jesu erzählen. Und ich möchte die Botschaft in Liebe und Gnade leben. Und Josef hat es vorgemacht, wie es geht. Hat den Paulus aufgenommen, nachdem er als Judenverfolger, wo die Gemeinde gesagt hat, wir haben Schiss, den aufzunehmen. Und der Barnabas, also der Josef, hat gesagt, ich bürge für ihn. Er hat sich um den Markus gekümmert. Er hat sich mit Paulus wieder versöhnt nach dem großen Streit. Er hat Vorbild gelebt in der Gemeinde. Wie oft sitzen wir in der Gemeinde und sagen, der sollte und der müsste. Aber Josef hat einfach gemacht, weil er wusste, der Herr ist für mich auferstanden. Er könnte sich am Gesetz festhalten und sagen, mir steht das und jenes zu. Aber er wusste, in Christus lebt die Gnade. In Christus ist Vergebung. In Christus ist der Neuanfang. In Christus ist die Kraft. Und für uns als Gemeinde hört sich das immer schön an, wenn man so liest, sie waren alle ein Herz und eine Seele. Ja, ja. Aber das ist eine Nebenwirkung davon, dass unsere Sehnsucht nach Jesus Christus, nach seiner Auferstehungskraft, nach seinem Wirken in mir mächtig ist. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart bei deinen Kindern, bei deiner Gemeinde. Du bist mitten unter ihnen. Und wie es im Psalm vorhin hieß, du hast dein Zelt aufgeschlagen. Du bist gegenwärtig. Und wir sind oft irritiert. Wir sind durch unser eigenes Leben manchmal gelähmt. Durch unsere eigenen Vorstellungen gehemmt. Wir sind verbohrt. Wir sind stur. Wir sind rechthaberisch. Wir sind faul. Und du bist gegenwärtig. Wecke in uns die Leidenschaft für dich. Wecke in uns die Freude an dir. Erfülle uns mit der Kraft der Auferstehung. Dass wir einander lieb haben können, einander tragen können. Einander ermutigen. Aber auch die Menschen in unserem Umfeld ermutigen und tragen und für sie beten. Danke, dass du uns da begleitest. Danke, dass wir nicht auf die anderen schauen müssen und gucken müssen, ja, machen die, was sie sollen, sondern dass wir darauf achten und schauen dürfen, was du mit unserem Leben willst. Und ja, du hast mit uns Pläne. Ja, du hast mit uns Ziele. Ja, du hast mit uns Wege. Und wir wollen ja dazu sagen. Wir wollen uns einladen lassen von dir, von deinem Heiligen Geist. Uns treiben lassen, uns führen lassen, uns leiten lassen und uns in die Ruhe hineinnehmen lassen deiner Gegenwart, weil bei dir ist der Friede. Und egal wie alles tobt, bei dir ist der Friede. Und mit dir und in dir wollen wir jeden einzelnen Schritt gehen. Amen.